Herzlich willkommen zu Sex Education, zu Sexualkunde für Erwachsene normalerweise. Und normalerweise begrüße ich meine Gäste in der Berliner Bildungsinstitution Urania auf der Bühne. Corona-bedingt tue ich das nun schon zum zweiten Mal im digitalen Exil. Heute geht es um ein Thema, was viele Eltern, die mal eben in Corona-Zeiten zu Hilfslehrern geworden sind, interessieren dürfte, nämlich um die Frage, wie kläre ich eigentlich meine Kinder auf? Dafür begrüße ich einen Gast, eigens zugeschaltet aus Duisburg, den Sexualpädagogen Carsten Müller. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Herr Müller, Sie sind Sexual- und Paartherapeut, haben eine Praxis für Sexualität mitbegründet, in der Sie Menschen rund ums Thema beraten. Und Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, das da heißt Sex ist wie Brokkoli, nur anders, ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Ein Buch, was wirklich informativ und unterhaltsam ist, allein schon, weil es ein Rezept enthält, um künstliches Sperma herzustellen. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal die wirklich ganz einfache Frage vorweg. Es ist 2020. Warum braucht es ein Buch mit 256 Seiten zum Thema Aufklärung?
Ja, also ich würde sogar sagen, eigentlich es braucht mehr Aufklärung denn je, also auch 2020, weil die Einflüsse von Sexualität, die auf Menschen wirken, einfach viel, viel größer geworden sind. Also dass letztendlich Sexualität noch nie so frei verfügbar war. Man wird überall mit Sexualität vollgeballert und trotzdem redet einfach keiner drüber. Und trotzdem gibt es einfach immer noch eine ganz große Sprachlosigkeit bei allen Menschen und dementsprechend auch natürlich bei Eltern, die dann mit Fragen rund um das Thema Sexualität unweigerlich konfrontiert werden. Und da, glaube ich, braucht es eben, ja, mehr Aufklärung denn je und auch 2020 dann nämlich irgendwie eine Idee davon, wie können wir denn jetzt auf die Themen, die so aufplöppen von Kindern, von Jugendlichen, aber auch von Partner und Partnerinnen, denn eben auch damit umgehen.
Ihnen geht es ja erstmal darum, die richtigen Worte zu finden, weil Sie sagen, es muss so selbstverständlich werden, wie über Brokkoli zu reden. Es fängt damit an, ne, dass Sie sagen, Geschlechtsteile sollte man nicht Mumu und Pipimann oder so nennen. Warum eigentlich nicht?
Naja, weil ich dazu Kuh auch nicht schwarz-weiß-fleckiges auf vier Beinen irgendwie sage. Also weil es ja letztendlich ein reines Sachthema ist. Und Kinder, für die ist es kein Unterschied, ob ich jetzt eben vom Penis spreche, vom Baum spreche, von der Vulva spreche oder ähnliches. Und das ist ja auch eben nochmal so spannend. Wir werden jedem Kind erzählen, irgendwie das ist der Arm, das ist irgendwie die Hand, Daumen, Zeigefinger. Wir werden sehr detailliert den kompletten Körper erklären. Und dann geht's auf einmal unter die Gürtellinie. Und dann eben gar nichts mehr. Und auch wenn man sich dann ganz viele so Bilderbücher anschaut, wenn es um meinen Körper geht oder ähnliches, dann sind Geschlechtsteile an ganz vielen Stellen einfach nicht vorhanden. Und da denke ich immer, wofür? Warum wird da ein Unterschied gemacht? Die Kinder brauchen den Unterschied nicht. Das ist was die Erwachsenen brauchen. Weil die haben Bilder von Sexualität. Die haben Bilder von Geschlechtsverkehr und so weiter und so weiter. Bei den Kindern, die haben noch keine Bilder dazu im Kopf.
Sie schlagen vor, Mädchens Geschlechtsteile Vulva zu nennen. Warum nicht Vagina und Vulva? Oder soll man es schon gleich erklären? Was ist der Unterschied?
Ja, absolut. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal erklären. Also weil auch da, es gibt ja so dieses berühmte Bild eben auch von Mädchen, die auf dem Klo sitzen und irgendwie zwischen ihren Beinen nochmal schauen, weil es einfach auch ganz viele Mädchen gibt und auch sogar Frauen, was ich im Rahmen von Sexualtherapie erlebt habe, die eben keine Idee vom eigenen Körper haben, die keine Idee von unterschiedlichen Körperöffnungen eben auch nochmal haben. Und da glaube ich, ist gerade das weibliche Genital eben auch, bei Kindern geht es da schon los, dass es negativ besetzt ist. Und ich glaube, da ist eine ganz große Chance drin, eben auch letztendlich da wirklich den Kindern nochmal zu erklären, dass es unterschiedliche Körperöffnungen gibt und auch unterschiedliche Funktionen eben nochmal dahinter
stecken. Genau, weil da nochmal Vulva ist außen, Vagina ist innen, nicht?
Ja, genau, richtig. Also ich finde, Harnröhre muss dann eben auch nochmal benannt werden, damit eben auch nochmal eine Idee ist, wo kommt jetzt Urin raus und wo kommt eben auch nochmal Kot raus. Und dass es eben nicht ein und dieselbe Öffnung eben auch ist.
Das stimmt, das weiß man ja selbst als erwachsene Frau, wissen das ja viele nicht, dass es unterschiedlich ist, wo der Urin rauskommt und wo das Kind rauskommt.
Ja. Also wir haben Weiterbildungen, wo wir Menschen zu Sexualpädagogen und Sexualpädagoginnen ausbilden. Und da haben wir auch Hebammen, die diese Weiterbildung bei uns machen. Und die haben ganz oft erzählt, dass sie eben auch Menschen dann erleben, wenn es so um Scheidenzäpfchen geht oder ähnliches, wo dann nicht genau klar ist, wo das denn jetzt irgendwie auch nochmal eingeführt wird. Wo soll da und wie soll da auch ein Körper Körpergefühl entstehen? Wie soll da eine Identität zum eigenen Körper eben auch nochmal entwickelt werden? Und das ist ja auch für langfristige oder dann im späteren Erwachsenenalter für Beziehungen und Partnerschaften und gelebter Sexualität ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da ist für mich eben auch die Grundlage. Und darum würde ich auch sagen, ist es so wichtig, auch mit Kindern schon über Sexualität, Körper, Gefühle, Emotionen eben auch zu sprechen. Weil ich da dann einfach schon mal Dinge erlerne, wo ich ein Leben lang eben auch nochmal drauf zurückgreifen kann.
Die Proteste, die es in Amerika zum Beispiel dagegen gibt, dass es jetzt in Washington Sexualkunde in der Schule ist, es sagt, das sexualisiert die Kinder, nicht? Das halten sie hoffentlich oder glaube ich doch für Quatsch.
Ja, absolut. Also das ist ja auch in Deutschland Demo für alle und so weiter. Also das ist ja schon auch ein Thema, was letztendlich ja dann in so Staaten wie Polen nochmal exorbitant nochmal größer ist, aber ja auch in Deutschland ist da nochmal Bewegung eben auch diesbezüglich nochmal gibt, wo dann eben auch gerade der Sexualpädagogik unterstellt wird, dass eben die Kinder dann sexualisiert werden. In meiner Auffassung, das ist auch was ich auf Elternabenden dann oft eben nochmal zu hören bekomme, naja, ist das denn nicht so, dass wenn wir die Kinder früh aufklären, die dann eben auch eher Sex haben oder so? Ich würde immer sagen, das Gegenteil ist der Fall, weil ich dadurch, dass ich einfach so diesen Reiz des, oh, Sex ist irgendwie sowas so, man weiß nicht genau und das ist irgendwie so spannend und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil ich keine Informationen habe, dem kann man eben da entgegenwirken, dass man bewusste Informationen gibt. Ich mache da immer ganz gern so das Süßigkeitenbeispiel, wenn ich ein Kind nie Zugang zu Süßigkeiten gebe und es dann irgendwann die Möglichkeit hat, eben auch Süßigkeiten frei zu entscheiden. Die Gefahr, dass das maßlos wird, ist ja deutlich größer, als wenn es immer wieder kleine Häppchen eben auch nochmal bekommt.
Wenn wir von vorne anfangen, was macht man denn, wenn Kinder masturbieren? Wie geht man als Erwachsener davor?
Naja, letztendlich eben da Kindern auch einen Freiraum nochmal zu geben, weil das ist eben, darum finde ich eben das Wort so schwierig, es ist ja nicht die Masturbation, die wir als Erwachsene in irgendeiner Art und Weise durchführen. Sprich, die Kinder haben ja keine Bilder dazu im Kopf, die haben keine nackten Menschen dabei im Kopf, sondern es macht ihnen ein schönes Gefühl. Und dieses schöne Gefühl, das ist ja auch eine ganz große Selbstwirksamkeit. Ich als Kind kann mir selber schöne Gefühle machen. Ich brauche keine Erwachsenen dafür, ich brauche keine anderen Menschen, sondern ich kann mir schöne Gefühle machen. Und diese Selbstwirksamkeit, die eben auch da einen Raum nochmal für zu geben. Und ja, natürlich darf man da Dinge auch begrenzen. Und eben am Küchentisch ist dann vielleicht eben kein guter Ort. Also ich mache das ganz gern eben auch nochmal so zur Erklärung dann über eben auch so Räumlichkeiten. Also zu sagen, ja, in der Küche, da essen wir gemeinsam, im Wohnzimmer, da spielen wir gemeinsam, schauen vielleicht Fernsehen. Ja, und in deinem Zimmer, da darfst du auch nackt sein und dir schöne Gefühle machen. Das ist dein privater Bereich. Und bei all die an der Kasse sich ausziehen, ist eben kein guter Ort. Also ich finde, ja, wir haben natürlich auch die Verpflichtung, das zu begrenzen und wir haben auch die Aufgabe, da einen Rahmen für zu geben, aber Kindern eben auch die Möglichkeit zu geben, sich selber zu spüren, sich schöne Gefühle zu machen. Das hat ganz viel mit Selbst, mit eigener Identität, mit Selbstwert, mit Körperwahrnehmung eben auch nochmal zu tun. Und diese kindliche Masturbation hat eben nichts mit unserer Erwachsenensexualität zu tun. Also ich unterscheide da immer sehr klar. Und ich glaube, wenn man das als Erwachsener schafft, diesen Sprung zu schaffen von kindliche Sexualität ist keine Erwachsenensexualität, sondern das ist ein komplett eigener Bereich. Wenn man das schafft,
also auch Doktorspiele sind eben nicht irgendwie vergleichbar mit dem, was wir da machen, sondern es ist einfach ein neugieriges Erforschen von dem Gegenüber.
Ja, und eben auch ein Imitieren. Also so wie Kinder ja auch in anderen Spielen, Autofahren spielen, Rauchen nachmachen, ist es ja auch so, dass sich so körperliche Rollenspiele, sogenannte Doktorspiele, ja auch verändert haben, weil Sexualität einfach medial deutlich eben auch präsenter ist. Und dann kann es auch sein, dass Kinder sich auch einen Zungenkuss geben oder so, weil sie es im Fernsehen gesehen haben, weil sie es draußen gesehen haben. Ja, und dann ist wieder die Sache, ich kann das als Erwachsener, wenn mir das zu weit geht, kann ich das begrenzen, besprechen. Die Frage ist ja nur wieder, wie gehe ich dann damit um? Also schimpfe ich oder ist es eben so, wenn ich irgendwo reinplatze, vielleicht sogar auch zu sagen, oh, tut mir leid, dass ich euch gestört habe, aber jetzt ne, mal wieder anziehen und jetzt gehen wir mal irgendwie ein Stückchen Kuchen essen oder so. Also das ist ja dann nochmal die Frage, weil ich glaube, wenn man dann nämlich anfängt, dass man da schimpft und so weiter, dann passiert ja direkt eben auch eine negative Verbindung mit dem, was dann war, also auch Nacktheit oder ähnliches, zu Sexualität und Körperlichkeit. Und das ist, glaube ich, was, wo Kinder eben oder wo so dieses Thema Lernen eben schon auch ein besonderer Rahmen gibt. Und da habe ich das Gefühl, da können Kinder unglaublich von profitieren, von einem offenen Umgang. Offener Umgang heißt aber nicht eben zu fördern oder ähnliches, sondern eben die Kinder geben da das Tempo vor. Nicht wir als Erwachsener oder ähnliches, sondern wir begleiten das Ganze. Nicht mehr und nicht weniger.
Thema Scham, da guckt dir doch keiner was ab. Sie raten von diesem Satz ab, nicht? Also die Kinder dürfen sich schämen, haben Sie gesagt.
Ja, die dürfen sich schämen und es ist ja sogar auch ein wichtiger Teil der Entwicklung, eben auch Körperscham eben auch nochmal zu empfinden. Nur wir Erwachsenen müssen dann aber das eben auch akzeptieren, weil Körperscham macht natürlich den Alltag nicht unbedingt leichter. Ne? Also wenn man eben so dieses, man kennt das ja eben, boah, da guckt dir doch keiner was weg, da geht's ja darum, dass man irgendwie strukturiert jetzt diesen, Schwimmbadbesuch irgendwie organisieren muss und sagt, so, jetzt aber mal rapzapp und so. Ja, und Schamentwicklung ist ein ganz wichtiger Bereich eben auch nochmal und da eben auch Kinder ernst zu nehmen, finde ich nochmal total wichtig, weil wenn Kinder da das Gefühl haben, und das gibt es ja ganz oft, von Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden, dann, glaube ich, fallen auch Erwachsene, wenn es um schwierige Themen geht, auch sowas wie sexuelle Grenzverletzungen, dann auch als potenzielle Ansprechpartner eben nochmal raus. Weil warum soll ich als Kind mit jemandem nochmal sprechen, der selber grenzüberschreitend ist? Und ich finde, wenn wir die Scham von Kindern nicht respektieren, dann sind das auch kleine Grenzüberschreitungen, die dann eben nochmal passieren. Und wenn doch Kinder bewusst durch Sprache oder durch Gesten darauf aufmerksam machen und wir dann trotzdem darüber grätschen, dann, finde ich, haben wir da eine Verantwortung und das, finde ich, geht nicht.
Wie kann ich denn mein Kind stark machen gegen Überschreitung, gegen sexuellen Missbrauch? Wie kann ich das denn da aufrüsten?
Ja, schon alleine eben wirklich Kindern Sachinformationen zu geben. Also dann sind wir wirklich bei der Benennung von Körperteilen, weil ich habe betroffene Menschen erlebt von sexualisierter Gewalt, die hatten keine Begriffe für Körperteile. Und wenn ich dann eben und gerade für den Intimbereich keine Begriffe habe, dann kann ich auch keinem was erzählen. Und wenn das mein Normal eben auch nochmal darstellt, dann ist es eben für mich genau das. Und ich habe erwachsen oder dann mit Jugendlichen gearbeitet, mit denen habe ich Sexualaufklärung erstmal mit 13, 14 gemacht und dann konnten auf einmal die jungen Menschen nochmal sagen, boah, das und das ist passiert, weil es auf einmal eine Sprache dafür gab. Also ich bin mir sicher, dass wenn Kinder oder Jugendliche eine Idee von Sexualität haben, dann kann denen einfach auch kein Quatsch erzählt werden. Dann werden eben auch so Werte und Normen, und das zählt da ja auch dann mit rein, weil ich finde auch Sexualaufklärung ist ja nicht nur, wie entsteht ein Baby und wie können wir uns vor Geschlechtskrankheiten oder ähnliches schützen, sondern eben auch Liebe, Emotionen, Normen, Werte. Und wenn ich da was in die Waagschale werfe, dann wird es anderen Menschen drumherum deutlich schwieriger sein, da die Grenzen zu überschreiten, weil ich eben klar bin, nee, das machen Männer doch gar nicht so. Nein, auch Frauen dürfen mich nicht nackt sehen oder fremde Menschen und so weiter und so weiter. Und das sind einfach ein Zusammenspiel aus Sachinformationen plus eben auch Normen und Werte. Und das ist ja auch die Idee des Buches, weil wo, wenn ich in Familie, kann über so ein Thema eben auch bewusst und positiv eben nochmal gesprochen werden. Weil so habe ich als Familie einfach das Ding selber in der Hand.
Wenn ich Sie richtig verstehe, bis man in die Schule kommt, weiß man ja eigentlich schon, wie, oder sollte man schon wissen, nicht, woher die Babys eigentlich kommen. Sie sagten, das ist nur ein Teil, aber wie erkläre ich denn meinem Kind, woher die kommen?
Die erste Antwort wäre für mich erstmal vielleicht aus dem Bauch so und dann kann es eben sein, dass damit die Frage auch schon beendet ist. Also ich finde, man muss eben nicht das komplette Aufklärungsszenario eben durchspielen, wenn eine Frage kommt, sondern da eben auch die Selbstbestimmtheit des Kindes eben in den Vordergrund sehen und wenn es dann die eine Antwort reicht, es kommt aus dem Bauch raus, ja, dann sage ich eben, es kommt aus dem Bauch raus und dann ist die Frage schon durch. Wenn dann aber eben auch die Frage kommt, wie kommen die da rein, dann finde ich eben auch wichtig, letztendlich auch die Sachebene mit reinzunehmen, dass der Penis in die Scheide eben eingeführt wird, weil Scheide ist oft ja eben das Wort, was Kinder dann auch eher nochmal kennen, auch wenn ich da eben wirklich nochmal gucken würde, welche Worte wir nochmal nutzen so, aber ne,
Penis. Warum ist Scheide nicht so gut?
Ja, ich finde, Scheide kann man schon eben auch nochmal nutzen, aber auch das ist ja nochmal so ein verschleiernder Begriff und eben auch nochmal, finde ich, sowas sehr, der männliche Part ist dann so wieder diese aktive, ne? Der Penis wird vom Mann aktiv in die Scheide eingeführt und dann ist es eben so ein Sexualitätsbild, was ich eben finde, was bei Kindern dann eben nicht so im Vordergrund eben nochmal steht. Darum finde ich, kann man bei Kindern schon auch Scheide nutzen.
Kann man das irgendwie anders sagen, als dass der Penis in die Scheide eingeführt wird? Kann man das besser formulieren?
Ne, ja, eben, also das finde ich eben auch schwierig und da wäre dann für mich einfach immer die Einfachheit halber, dann in dem Moment, finde ich, kann man schon sagen, Penis wird in die Scheide eingeführt oder eben Penis ist dann in der Scheide drin und dann bewegt sich der Penis in der Scheide, wie auch immer. Also da muss man auch immer so ein bisschen gucken, alters- und entwicklungsentsprechend das Ganze eben nochmal aufzubereiten. So, aber ich finde, das sind durchaus Informationen, die Kinder haben dürfen. Ich würde auch immer nochmal, das ist bei Kindern, es ist ein bisschen Quatsch, aber trotzdem finde ich, kann man dann auch gut sagen, so Sex ist übrigens auch erstmal was, das machen Erwachsene. Weil dadurch habe ich schon mal die Information gegeben, Erwachsene machen keinen Sex mit Kindern und Kinder haben auch keinen Sex miteinander. Dadurch habe ich eben auch schon einen Teil von Prävention gleichzeitig in der Antwort eben auch mit drin. Und dann kann man eben auch nochmal sagen, und dann gibt es einen Punkt, der dann am schönsten ist, wo dann eben die Samenzellen aus dem Penis nochmal rauskommen und ein Wettrennen eben zur Eizelle machen. Und wer dann als erstes eben da ist, dann ist es manchmal so, dass man total Glück hat, weil der gewinnt dann das Rennen und daraus kann ein Baby entstehen. Und wie cool ist das eigentlich? Weil dann hast du ja auch dein Wettrennen gewonnen und wie schön, dass du auch da bist, weil du hast dich gegen 300 Millionen andere nochmal durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch.
Schönes Bild. Interessant, ja, finde ich.
Ja. Da, wenn ich da einen Satz noch zu sagen darf, weil ich glaube, ja, das ist nämlich auch so wichtig, dass ich nämlich durch diesen Part von Aufklärung einfach auch so viel Selbstwert und Identität mitgeben kann. Weil wenn ich jemandem sage, boah, und du warst der Schnellste, du hast dich gegen 300 Millionen andere durchgesetzt, egal ob du groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, ob du muslimisch bist, ob du katholisch bist oder wie auch immer. Ob du Einzelkind bist in der Patchwork-Familie, du hast dich auf jeden Fall durchgesetzt, du bist was Besonderes und du bist einfach wertvoll und toll, dass du da bist. Dann habe ich immer das Gefühl, dann kriege ich nämlich eine Idee, warum die Beschäftigung mit Sexualität und Sexualpädagogik auch einen präventiven Aspekt nämlich beinhaltet.
Also jetzt zu etwas größeren Kindern. Ich sage, sie brauchen 1 bis 2 Eier, einen gehäuften Teelöffel Puderzucker, Eier aufschlagen, Eiweiß abtrennen, in eine Schüssel geben, das ist alles aus ihrem Buch, das Eiweiß mit Schneebesen und Zauberstab rühren, nach und nach den Puderzucker dazugeben, fertig.
Sie haben noch das Rrrr vergessen vom Rühren.
Vom Rrrr, ja, genau. Also hat man dann irgendwie, sieht es wirklich erstaunlich echt aus oder wie sieht es aus, das künstliche Sperma, was man erzeugt?
Ja, absolut. Also das sieht erstaunlich echt aus und das hat einfach eine gute Farb und auch Konsistenz und kommt schon Sperma nochmal sehr nahe. Absolut, ja.
Und warum schlagen Sie vor, das zu machen?
Naja, das ist aus der Arbeit mit jungen Menschen insofern nochmal entstanden, dass eben auch so ein Thema wie Pornografie natürlich auch wirklich ein großes Thema eben auch nochmal in der Arbeit ist. Und ich kann natürlich und darf das auch nicht und will ich auch gar nicht mit jungen Menschen irgendwie Pornografie mir anschauen. Und trotzdem glaube ich, ist es eben wichtig, dass das, was die jungen Menschen sehen, weil man muss einfach davon ausgehen, dass junge Menschen es sehen, das eben auch nochmal in ein, annäherndes Gleichgewicht zu bringen. Und dafür muss ich einfach das, was da eben gezeigt wird, auch in ein Realitätsverhältnis bringen.
Das heißt, da wird ganz viel Sperma in der Regel gezeigt. Sie sagen, ein halbes Glas ungefähr sieht man nicht. Also so die Frauen, die über und über bedeckt sind, genau, mit dem Erguss. Und in Wirklichkeit ist es viel weniger, nicht? Halben, ja, Teelöffel bis Teelöffel.
Absolut, genau. Und das ist eben da durch die Idee, einfach das nochmal auf eine Realitätsebene zu bringen und sich damit eben nochmal zu beschäftigen. Weil dadurch, dass ich, wenn ich mit Jugendlichen Kunstsperma anrühre, dadurch kommt man ja schon alleine ins Gespräch. Ne? Natürlich lacht man viel dabei und so. Und das soll aber ja auch so sein. Also es soll ja auch was Schönes sein. Und ich glaube, das ist eben da auch wirklich nochmal wichtig. Also da geht's ja bei Penisgrößen los, da geht's bei den einzelnen Stellungen eben dann auch nochmal weiter, da geht's bei der Rolle der Frau in klassischer Pornografie und das sind alles
Themen. Es geht um Pornomythen, ne? Also der Penis, ja, muss riesig sein, das denken die Jungs wahrscheinlich, wenn man so, der muss immer stehen, die Frau muss immer kommen, gleichzeitig, genau, mit dem Mann. Was ist noch so ein Pornomythos,
naja, den zum Beispiel die jungen Leute haben? Analverkehr finde ich ist einfach nochmal ein großes Thema. Also dass in ganz vielen klassischen Pornografie-Themen Analverkehr standardmäßig nochmal dazugehört. Und das ist eben nochmal was ich dann auch bei jungen Menschen erlebe, dass das eben ein Bild von Sexualität eben nochmal vermittelt, wo ich dann eben nochmal glaube, dass junge Menschen auch vorher nochmal ein Bild brauchen, damit es eben annähernd in die Waagschale eben nochmal kommt. Dann sind wir wieder bei der Aufklärung von vorher. Und wenn das eben vorher nicht da war, dann muss ich aber Realitätsebenen mit reinziehen. Und diese Realitätsebene ist dann zum Beispiel eben auch Kunstsperma eben nochmal herstellen und dadurch eben auch nochmal einen Bezug zum Thema Pornografie herstellen, der dann nicht 1:1 eben durch das Schauen passiert.
Ich höre von anderen Therapeuten, dass junge Frauen denken, Analverkehr müsste man standardmäßig im Repertoire haben. Ist das was, was Sie auch hören?
Naja, vor allem, was die sehen. Also, weil das ist ja eben, also ich war vor, das ist ein bisschen länger her, an einem Gymnasium und wir haben da mit den Oberstufenschüler und Schülerinnen ein Projekt zum Thema Pornografie gemacht. Und dann haben wir da eben auch eine Befragung der Oberstufenschüler und Schülerinnen gemacht, wann die das erste Mal in ihrem Leben ein Hardcore-Porno gesehen haben. Was glauben Sie, wie alt waren die?
11, 12?
Ja, es war schon einstellig, 8 bis 10 Jahre. Und das finde ich ist ja eben, und dann geht's, und das finde ich immer nochmal wichtig auch zu erklären, dann geht's ja nicht darum, dass diese Kinder, weil das sind dann ja in dem Moment Kinder, bewusst sich Pornografie angeschaut haben, sondern eben auch durch Zufälle auf Pornografie gestoßen sind. Geben Sie mal süße Möpse bei Google ein. Sie werden wenig Hunde finden. Und also das ist, glaube ich, einfach, dass junge Menschen mit Pornografie in Berührung kommen, ohne dass sie es unbedingt möchten. Und das sind einfach.
Und wie verhält das aber ihr Verhalten? Also das war meine Frage, weil ich habe auch schon gehört von anderen Therapeuten, dass sie gesagt haben, okay, die Mädchen denken, sie müssen das anbieten. Die wollen Schmerzmittel haben dagegen, ja, weil sie überhaupt sich so unter Druck fühlen, dass das irgendwie zum Repertoire gehören muss. Ist das was Sie erleben oder denken, das ist irgendwie kein wirkliches Problem in der Realität?
Also es natürlich hat oder kann Pornografie ein Wirkungspotenzial haben. Aber ich tue mich auch schwer damit zu sagen, dass es auf jeden Fall zu 100% diese verändernde Wirkung hat. Es wird ein Puzzleteil sein. Ganz anderes Thema, aber da sind wir bei ähnlichen Diskussionen, was so Ballerspiele und Amokläufe angeht. Also ne, ich glaube, ja, ein Puzzleteil wird es davon sein. Und dass eben Pornografie auch eine Wirkung auf das Ausleben von Sexualität hat. Aber ich glaube, da darf man eben auf der einen Seite die jungen Menschen auch nicht unterschätzen. Auch viele können das sehr gut klar haben, was sie da sehen, dass das nicht Realität ist. Plus, und das ist, glaube ich, dann eben nochmal wichtig, wenn ich Menschen schon im Vorfeld, bevor sie auf Pornografie stoßen, Werte mitgegeben haben, Körperbilder mitgegeben haben, Identität, Aufklärung und all diese Themen, dann werden die das auch anders nochmal gewichten können. Und das ist ja auch der Grund, warum ich sage, dass ein Kind, was in die Grundschule kommt, auf einer Sachebene wissen sollte, wie ein Kind entsteht. Dass ein Kind in Kita die Fragen auch beantwortet bekommen muss. Damit eben dann, wenn Medien, und das sind ja auch Alltagsmedien, das ist ja nicht nur Pornografie, das ist auch so Körperbilder von Germany's Next Topmodel und so weiter und so weiter. Das wirkt ja komplett. Es ist ja nicht nur dann Pornografie. Und das ist ja auch noch ein wichtiger Baustein, die Erwachsenen selber. Weil wir haben ja gerade eine ganz spannende Generation von Eltern. Wir haben im Grunde genommen die erste Flatrate-Generation Eltern. Also die erste Generation Eltern, die selber mit Dauer online groß geworden ist. Die
ja, Sie selber haben extra auch ein Kapitel dazu, nicht? Da wollte ich irgendwie gerne, aber wir können auch jetzt schon drüber reden. Ja. Nochmal, wo Sie glauben, was muss denn ein Erwachsener wissen über sich, über seinen Körper, damit er überhaupt sein Kind adäquat aufklären kann?
Naja, also erstmal finde ich, solange man das Kind ernst nimmt und da schon mal alles dafür tut, diese Fragen zu beantworten, dann hat man schon total viel richtig gemacht. Und es gibt ja auch nicht das eine richtig. Und ich finde, es geht auch gar nicht darum, dass man alle Fragen direkt beantwortet, sondern man darf sich auch Zeit verschaffen und man darf auch erstmal geplättet sein über die Frage. Nur ich finde, wir haben dann die Verantwortung, darauf zu antworten. Sprich, dann muss ich mich informieren und so weiter. Und natürlich wird es einfacher sein, wenn ich selber für mich mein Bild von Sexualität klar habe. Also selber auch in so eine Art von Selbstreflexion gekommen bin. Eigene Biografie, eigene Erziehung, Sozialisierung hat maßgeblich mit meinem Bild von Sexualität nochmal zu tun. Wenn ich selber meine Eltern immer hab nackig zu Hause rumflitzen sehen als Kind, werde ich da ein anderes Bild von Sexualität haben, was nicht unbedingt heißt, dass es dann offener ist, als wenn ich das eben nicht hatte. Und dann geht es mir gar nicht um besser oder schlechter, sondern eben einfach nur um eine Erklärung. Und ich finde eben, für mich insgesamt in der Arbeit Ziel ist es immer, Menschen in bewusste Entscheidungen zu bringen.
Und in dann, eine Sprachfähigkeit, nicht? Das ist ja dieses genau. Ding, dieses Brokkoli-Beispiel.
Ja, absolut. Genau, und für bewusste Entscheidungen braucht es ja auch eine Sprachfähigkeit, weil dann muss ich Kindern da eben auch was zu erzählen. Ich muss mit meinem Partner, Partnerin darüber was erzählen. Und dann geht es mir nämlich gar nicht darum, dass ich sage, irgendwie man darf nicht Analverkehr haben oder so. Das soll jeder für sich eben entscheiden. Wichtig, die sexuelle Selbstbestimmung und dabei eben auch immer nochmal zu gucken, wie ist das mit den Grenzen dann eben nochmal eine andere. Und dann ist Sexualität ja sowieso was, was auch immer an Grenzen stattfindet. Es wird nicht so sein, dass nicht auch bei Sexualität Grenzen überschritten werden oder Grenzen erweitert werden. Weil ein erstes Kennenlernen, ein erstes Date, ich habe ein Bauchgefühl dazu, ich möchte vielleicht jemanden küssen. Ich werde in der Regel nicht fragen, hey, ich würde dich gerade gerne küssen, ist das in Ordnung für dich? Sprich, ein Potenzial für eine Grenzüberschreitung hat diese Situation sowieso. Dann geht's
nur darum zu sagen, wo ist meine Grenze, genau. Nicht? Wo ziehe ich die? Wie ist das in der Schule? Ganz viele Bundesländer haben ja noch nicht mal irgendeine Rahmenvereinbarung, dass es Sexualkunde geben soll und wie die aussehen soll. Was für eine Rolle sollte denn die Schule eigentlich haben?
Naja, also ich glaube eben schon so, dass so im Rahmen von Biologie da auf eine so Sachinformation schon Schule eben auch einen Teil von Aufklärung leisten können. Aber so, ich glaube, Schule ist nicht eigentlich nicht der richtige Ort für Sexualaufklärung, weil irgendwie dann auch Noten dafür vergeben und so weiter. Ich finde, das passt nicht. Ich finde schon gut, wenn Schulen sich auch externe Menschen, Projekte, Beratungsstellen oder so nochmal hinzuziehen, weil ich... In meiner Auffassung wird es eben diesen Part von Selbstbestimmtheit eben auch nicht gerecht, wenn ein Lehrer, den ich dann oder Lehrerin, die ich auch nächste Woche dann noch sehe, dann über Sexualität, da kann so eine Sachaufklärung ja Grundlagen eben nochmal liefern, aber dieses ganze Emotionale ist da, glaube ich, eben nochmal schwieriger und das ist auch so die Erfahrung. Also auch da finde ich... Also die Kinder wissen total gut über irgendwelche Verhütungsmittel eben nochmal Bescheid und trotzdem ist das immer dann die Sache und auch die Fragen, ob die dann wirklich den Kindern im Kopf sind, ob die dann da in Schule gestellt werden, wage ich an manchen Stellen zu bezweifeln.
Aber zum Beispiel in Sachen Geschlechtskrankheiten habe ich nicht das Gefühl, dass da genug passiert. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Chlamydien, mhm. Wie spricht man sie auch nicht aus? Ist ja ein Thema, was zum Beispiel dafür sorgen kann, dass Frauen unfruchtbar sind, Mädchen unfruchtbar werden, aber ich glaube, überhaupt nur in drei Lehrplänen in Deutschland auftauchte. Oder ein Lecktuch, also sprich, wie verhüte ich beim Oralverkehr und benutze irgendwie dafür eine Folie, die ich auf die Frau lege, dass das überhaupt ein Bewusstsein hat, das gibt es doch überhaupt gar nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber, und da möchte ich dann eben auch das Lehrpersonal ein bisschen in Schutz nehmen, weil die letztendlich ja auch selber gar nicht aus- und fortgebildet sind in dem Bereich. Und das ist ja eben auch insgesamt was wir auch als Praxis erleben, dass eben Menschen, die wiederum mit Menschen arbeiten, in der Regel wenig bis gar nicht zu dem Thema Sexualität und Sexualpädagogik eben nochmal ausgebildet sind. Und woher soll dann eben auch eine fachliche Haltung kommen? Woher soll dann auch eine Methodik eben nochmal entstehen? Und ich glaube einfach, da braucht es auch ausgebildete Menschen eben zu. Und das ist all die Dinge, die Sie angesprochen haben, total wichtig, würde ich 1:1 unterschreiben. Aber da ist dann eben die Frage, was sind dann eben wirklich da die guten Dinge von Aufklärung? Ich würde immer sagen, es braucht eine bunte Tüte. Und in der bunten Tüte, da spielt Schule bestimmt auch eine Rolle. Da spielen Eltern und Menschen drumherum eine Rolle. Da werden aber auch Freunde und Bekannte eine Rolle nochmal spielen. Und ich glaube einfach.
Und vielleicht auch Sex Education. Wie finden Sie denn die Netflix-Serie?
Ja, also Sex Education, erstmal finde ich es total gut. Ich mag's. Ich finde vor allem aber auch die erste Staffel da wirklich nochmal besser, wie sie da mit den Sexualitätsthemen auch nochmal umgeht. Ich finde es sehr, sehr gut und vor allem, was es ja auch macht, und das ist ja toll, wenn das eine Serie überhaupt schafft, ein Thema gesellschaftlich eben auch nochmal als relevanter nochmal wahrzunehmen. Und das finde ich ist schon unglaublich, wenn das eine Serie von Netflix schafft. Und das merke ich eben schon auch, dass Sex Education wirklich auch nochmal so einen Blick einfach auch nochmal öffnet. So zu diesem dann eben auch super wichtigen Thema.
Bevor ich hier nochmal Ihr Buch bewerbe und Sie gehen lasse, möchte ich aber doch noch wissen, in Ihrem Buch gibt es sowohl den G-Punkt als auch B-Punkt. Würden Sie uns das nochmal erklären? Gibt es den G-Punkt? Wo ist er und wo ist der P-Punkt und wie stimuliere ich den?
Naja, also P-Punkt, da geht's ja wirklich auch nochmal um Prostata und da ist, finde ich, einfach auch der Mann eben auch nochmal als Ebene nochmal zu sehen, dass auch die Prostata, glaube ich, wirklich auch sehr vernachlässigt eben auch nochmal als Punkt im Rahmen von Sexualität nochmal ist. Und ich finde, was ich einfach... Also ne, da kann man ja auch unterschiedlichste Dinge auch nochmal zu googeln, was dann G-Punkt und so weiter angeht. Die Frage ist ja auch immer, warum ist das überhaupt wichtig? Und warum ist es überhaupt wichtig, eben auch zu performen? Warum ist es eben auch wichtig? Und ich glaube, das ist für mich nochmal der Ansatz eben auch nochmal davor. Was ist mir denn überhaupt wichtig, auch im Bereich von Sexualität? Und ja, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Studien, ob es jetzt den G-Punkt gibt oder nicht, finde ich, weiß ich gar nicht, ob das so, wie gesagt, so wichtig ist. Ich finde einfach eher nochmal zu gucken, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich im Rahmen von Körperlichkeit? Was kann ich mir selber Gutes tun? Und da wird Selbstbefriedigung auch ein wichtiger Part sein, weil auch das eben, also gerade was ja auch G-Punkt eben nochmal angeht, in der Regel ja auch nicht durch klassische Penetration eben nochmal möglich ist. Das ist dann im Rahmen von Anatomie seltenst eben nochmal möglich. Und da eben nochmal zu gucken, wie kann ich mir selber schöne Gefühle machen, um dann gegebenenfalls auch Partner, Partnerin da eben auch nochmal anzuleiten. Und grundsätzlich aber eben auch über sowas wie Prostata mindestens aber nochmal nachzudenken und eben auch nochmal zu gucken, wollen wir als Paar oder will ich auch nochmal einzeln dafür eben auch Sex-Toys nutzen oder ähnliches.
Okay, das ist dann quasi schon die Erwachsenen-Variante, die ja. Sex-Education-Teenager-Netflix-Variante, nicht? Ja. Weil da gibt es ja auch viel, ich weiß nicht, wie Otis, die Hauptfigur, ne, wie der an der Freundin rumfingert und die eigentlich letztendlich genau zu dem Schluss kommt, zu dem sie kommt, frag mich doch, was ich schön finde. Lass uns doch rausfinden, was ich eigentlich schön finde.
Genau, und das ist, glaube ich, gerade auch 2020 und jetzt auch gerade in Zeiten von Corona merke ich, dass so dieses Sprachfähigkeit innerhalb von Partnerschaften, das sollte erst nochmal immer der Punkt sein, bevor ich eben den kompletten Adventskalender mit Sextoys kaufe. Das sollte immer der Punkt sein, bevor ich irgendwelche Sextoys anschleppe oder irgendwelche Stellungen ausprobiere und so weiter. Also wirklich auch nochmal zu gucken, wie können wir denn überhaupt gemeinsam in auch so einer schwierigen Situation von Corona und so, wie kann da unser Sexualitätsleben überhaupt aussehen? Und ist das jetzt de facto so, weil wir mehr Zeit zur Verfügung haben, kommen wir auch aus dem Bett nicht mehr raus und so? Also da, glaube ich, braucht es an vielen Stellen Kommunikation. Das erlebe ich wirklich tagtäglich auch hier in der Praxis, dass es ganz oft darum geht, Menschen eine Plattform zu geben, auch über Sexualität ins Gespräch zu kommen. Und da helfen ja auch solche Podcasts wie hier und auch solche Veranstaltungen, nämlich das Thema überhaupt präsenter zu machen und dadurch Menschen in die Lage zu versetzen, eben Gesprächsanlässe zu geben. Und wenn das unterschiedlichste Medien schaffen, super.
Da hilft auch Ihr Buch. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es heißt nochmal, Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Es ist beim EMF Verlag erschienen. Es kostet 17 €. Und ja, da bleiben Sie dann mit Herrn Müller im Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch.